Zwischenfälle. Hörgeschichte im freien Radio.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Maschinensturm und Barrikaden.
Feministische und andere Revolten.
Solidarität mit Sinti und Roma.
Die Amazonen der Gewerkschaft.
Zwischenfälle.
Produziert für Radio Z in Nürnberg, Radio Korax in Halle und die Freien Radios.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Gewalt und Geschlecht. Saalschlachten in der Weimarer Republik und die Frage nach den Frauen.
Wir berichten heute direkt von der Straße mitten in Nürnberg und warum wir das tun, wird sich im Laufe der Radiosendung sicherlich erhellen. Und neben mir sitzt mein junger, vielversprechender Kollege Fabian Leonhard. Hallo Fabian.
Hallo Nadja.
Er hat seine Masterarbeit, er studierte Geschichte in Augsburg, über politische Gewalt in der Weimarer Republik geschrieben und sich dabei schwerpunktmäßig mit Nürnberg beschäftigt. Wir fanden diese Masterarbeit so spannend, er hat darüber in Nürnberg bereits auch schon Vorträge gehalten, dass wir daraus eine Radiosendung machen wollen. Und wir sitzen jetzt hier vor dem heutigen Schauspielhaus hinter der Oper am, wie heißt er, Karl-Pschigode-Platz, Ecke Lessingstraße. Fabian, warum sitzen wir denn hier?
Das Schauspielhaus steht hier noch nicht so lange. Früher stand hier mal ein anderes Gebäude, und zwar der sogenannte Herkules-Velodrom. Das war eine Veranstaltungshalle und dort fanden ganz viele politische Veranstaltungen in der Weimarer Republik statt. Die Halle wurde dann im Zweiten Weltkrieg zerstört. Deswegen können wir heute nur noch das Schauspielhaus sehen.
Ich habe ja hier mal historische Fotos mitgebracht, nachdem ich von dir erfahren habe, dass hier diese Saalschlachten, um die es auch gehen wird, stattgefunden haben. Und es handelt sich dabei wirklich um ein gigantisches Gebäude, damals noch im Fachwerkbau errichtet zur Jahrhundertwende. Und hier wurde also auch Fahrradfahren geübt mit dem Hochrad, was hochgefährlich war. Und irgendwann konnten es die Leute aber und die Fahrräder sind verkehrssicherer geworden. Das heißt, die Nutzung war nicht mehr relevant, sodass hier dann politische Versammlungen, nicht nur politische, sondern Großveranstaltungen stattgefunden haben.
Es gibt auch ein Bild, dort sieht man eine Speisung im Ersten Weltkrieg. 1917 ist das Bild entstanden. Und ich glaube, wenn man dieses Bild vor Augen hat, ein ganz großer Saal, sehr viele Menschen sitzen darin, gerade eine Kriegsspeisung, dann erkennen wir doch, wie viele Menschen dort reingepasst haben. Bei politischen Versammlungen haben bis zu 2000 Leute dort drin Platz gefunden, also eine enorm große Anzahl. Wenn wir uns heute politische Veranstaltungen anschauen, kommen da ja eher selten 2000 Leute zusammen.
In der Tat. Das ist also wirklich ein riesiger Saalbau mit einem gigantischen Tonnengewölbe. Ich stelle mir die Akustik hier auch, naja, schwierig oder eben großartig vor. Wie liefen denn diese politischen Veranstaltungen ab? Kannst du uns da mal ein Beispiel schildern?
Ich erzähle gern was über eine politische Versammlung, die dann auch in einen großen Gewaltakt ausartete. Wie müssen wir uns das vorstellen? Es gab eine Bühne, dort war dann auch das Rednerpult. Bei der Veranstaltung, die ich jetzt beschreibe, das war am 13. August 1930, eine Wahlveranstaltung der KPD, zu der aber im Vorfeld explizit auch die NSDAP eingeladen worden ist und ihr auch Redezeit versprochen worden ist.
War das üblich, auch den Gegner einzuladen?
Die KPD hatte zu diesem Zeitpunkt reichsweit gerade so eine Strategie, politische Gegner auch einzuladen. Sie haben sich damit versprochen, durch die eigene Argumentation und das den Gegner an die Wand reden, die ja, nationalsozialistischen Anhänger und Anhängerinnen von sich, vom Kommunismus zu überzeugen.
Und haben umgekehrt die Nazis das auch so gemacht? Haben die auch dem politischen Gegner eine Stimme eingeräumt bei ihren Versammlungen?
In Nürnberg nicht. In Berlin gibt es einige Beispiele, wo die Nazis zumindest politische Gegner erlaubt haben. Es gibt eine Redeveranstaltung, wo Goebbels und Walter Ulbricht ein legendäres Rededuell geführt haben.
Aber es ging eben nicht eigentlich um eine Diskussion, einen Austausch, um einen Diskurs, sondern die Strategie war eine andere.
Es ging eigentlich eher zum einen um Selbstdarstellung und die eigenen Werte hochzuhalten. Und das andere, warum überhaupt politische Gegner kamen, war letztendlich zum Stören. Das war ein Hauptziel an solchen Veranstaltungen.
Okay, und an diesem 13. August 1930, was ist da alles so passiert?
Das war eine Wahlveranstaltung der KPD zum Thema Kommunismus oder Faschismus. Und Als Redner war der Reichstagsabgeordnete Hermann Remmele eingeladen. Der hat aber sehr lange gebraucht, bis er da war. Da kann man jetzt auch drüber diskutieren, war das Absicht oder nicht. Der Saal war wahnsinnig voll. Die Stimmung war richtig angespannt. Es waren ungefähr 2000 Menschen im Saal. Die Polizei hat sogar davon gesprochen, dass der Saal komplett voll war. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass ungefähr die Hälfte der Leute KPD-Anhängerinnen und Anhänger waren und die andere Hälfte NSDAP-Leute waren. Also auch ziemlich aufgeladen vom Publikum her.
Das heißt, die KPDler haben die nicht ausgeschlossen. Ich habe ja gelesen, dass der Reichsbanner von der SPD durchaus im Vorfeld oder die SPD selber auch im Vorfeld gesagt hat, Nazis haben keinen Zutritt. Die KPDler sind es angegangen, die wollten sich damit konfrontieren.
Deren Ziel war es ja bei dieser Veranstaltung im ganz Konkreten, auch die Nazi-Anhängerinnen und Anhänger von sich zu überzeugen. Ich gehe davon aus, es war schon auch darauf angelegt, dass es im Zweifelsfall zu einem Konflikt kommt und dass dieser dann natürlich auch aus Sicht der Kommunisten erfolgreich gewonnen wird.
Und du hast gesagt, der Remmele ließ auf sich warten. Ob das Absicht war, weiß man nicht. Was hätte es denn bedeutet, wenn der Hauptredner erst später auftritt? Was hat man sich davon versprochen?
Ich habe das ein bisschen untersucht in meiner Arbeit und ich habe festgestellt, dass es eben ganz gängig bei solchen Veranstaltungen war, dass gerne mal der Hauptredner später kam und das dann richtig inszeniert war, der Auftritt. Im Fall von Remmele war es tatsächlich auch eine Inszenierung. Er wurde nämlich auf den Schultern von zwei Kommunisten durch den Saal getragen, während die Kommunisten kommunistische Parolen gerufen haben und die Nazis ihre Nazi-Parolen gerufen haben. Also ein richtig krasser Auftritt.
Also so eine gespannte Erwartungshaltung wollte man dadurch im Publikum evozieren, ja?
Genau.
Und wie war sonst die knisternde Stimmung? Gab es Musik? Welche Rolle hatten das Publikum, wenn da 2000 Menschen anwesend waren? Welche Rolle haben die gespielt?
Also auf deine erste Frage, es gab Musik, es gab eine Kapelle, die gespielt hat, mit der hat dann auch der Versammlungsleiter immer wieder versucht, für Ruhe zu sorgen oder wenn dann die Nazis zu laut waren, die zu übertönen. Das Publikum hatte eine ganz zentrale Rolle bei diesen Veranstaltungen, denn letztendlich haben die, vor allen Dingen auf dem Aspekt der Gewalt hin betrachtet, dazu gesorgt, dass die Stimmung mehr und mehr angeheizt wurde. Also man hat sich gegenseitig hochgeschaukelt letztendlich. Und durch gezielte Rufe, durch gezieltes Provozieren der anderen, auch nicht nur der Redner, sondern auch der anderen Anwesenden im Saal, wurde so eine richtige Siedestimmung erzeugt.
Und kam es denn nun zur Gewaltausübung, also zu physischer Gewaltausübung bei dieser Veranstaltung?
Ja, letztendlich war das die wohl krasseste Saalschlacht, die wir in Nürnberg hatten. Solche Redeveranstaltungen, die eskalieren, wurden dann als Saalschlachten bezeichnet, weil es eben große Säle waren, in denen das stattfand. Und hier ist es richtig eskaliert. Vielleicht noch ganz kurz, bevor die Veranstaltung losging, die Polizei war sich dem auch bewusst, dass es da ziemlich zur Sache gehen könnte, wurden die Menschen, die in den Saal kamen, nach Waffen durchsucht. Die Polizei hat zahlreiche Menschen mit Waffen dann auch festgestellt und schon den Eintritt verboten. In dem Polizeibericht haben sie dann aber geschrieben, es war ihnen aber nicht möglich, alle Waffen aus dem Saal rauszuhalten. Für mich klang das so ein bisschen auch nach einer Ausrede. Sie haben dann gesagt, dass Leute über den Hinterausgang oder übers Klofenster weitere Waffen in den Saal gebracht haben. Was ist dann passiert? Es kam dann an zu der Rede Remmeles und die Nazis haben immer darauf gepocht, wann dürfen wir reden, wann dürfen wir reden. Er hat gnadenlos lange gesprochen. Nach über 2 Stunden war er immer noch nicht fertig.
Wow.
Und irgendwann hat er dann die Nazis als Mörder bezeichnet. Woraufhin, da gehen die Darstellungen auseinander, es zum heillosen Chaos kam und dann flogen Stühle, Bierkrüge und die Leute sind sich an den Hals.
Und kam es auch zu Verletzten?
Ja, es gab am Ende von der Polizei festgestellt 70 leicht und schwer Verletzte. Ich gehe davon aus, es waren deutlich, deutlich mehr, weil nicht jeder Mensch, der verletzt worden ist, dann auch sich bei der Polizei gemeldet hat. Die meisten haben wahrscheinlich geschaut, dass sie heimkamen.
Sag mal, waren denn eigentlich an diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen auch Frauen beteiligt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bei dieser Veranstaltung war es so, dass mehr als die Hälfte der anwesenden Kommunisten Frauen waren. Also ist davon auszugehen, dass da auch Frauen beteiligt waren.
Fabian und ich haben mittlerweile die Straße verlassen und sind ins Studio gegangen, um die Berichte zu sichten und mal reinzuhören in die Zeitungsartikel, in denen auch von Frauen die Rede ist.
Die Stimmung ist zum Sieden erhitzt. Und dann kommt es plötzlich, wie es kommen musste. Bierseidel und Stühle kommen geflogen, das Signal zur Massenschlacht ist gegeben. Ehe die Polizei eingreifen kann, fliegen Bierseidel, Maßkrüge, Stühle im ganzen Saal durch die Luft. Alles stürzt zu den Ausgängen, die Menschen stauen sich, fallen übereinander. Polizei hastet mit gezogenen Säbeln vorüber. Sie trennen Kämpfende mit dem Gummiknüppel. Mit einem kalten Wasserstrahl sucht man die Menge zu zerstreuen. Der Saal ist leer. Er bietet ein unbeschreibliches Bild der Verwüstung. Alle Tische und Stühle sind umgestürzt. Zerbrochene Bierseidel liegen umher. Einige Verletzungen scheinen schwerer zu sein. Die Köpfe, die Gesichter sind vom geronnenen Blut verklebt. Die Kleider und Kragen sind mit Blut besudelt.
Aus welchem Zeitungsbericht haben wir denn jetzt eben das Zitat gehört?
Das ist aus einem Zeugenbericht, der in der Fränkischen Tagespost, der Tageszeitung der SPD, abgedruckt war. Da war also jemand vor Ort und hat seine Eindrücke geschildert.
Auf zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf, zum Kampf sind wir bereit. Dem Karl Liebknecht haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Dem Karl Liebknecht haben wir's geschworen. Reichen wir die Hand. Wir fürchten nicht, ja nicht, den Donner der Kanonen. Wir fürchten nicht, ja nicht, die grüne Polizei. Den Karl Liebknecht haben wir verloren. Den Karl Liebknecht haben wir verloren. Die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand. Es steht ein Mann, so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss, gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfen geht. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so Freiheitskämpfen geht. Auf zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf, zum Kampf sind wir bereit. Dem Karl Liebknecht haben wir's geschworen.
Im Polizeibericht wird erwähnt, dass die Hälfte der anwesenden Kommunisten Frauen waren.
So viele. Wir sprechen jetzt von Mitte 1930.
Genau, das ist im Sommer 1930 passiert.
Wie kommst du denn Frauen auf die Spur? Was ist denn die Quellenlage und welche Problemlagen ergeben sich dabei?
Es ist gar nicht so einfach zu erspüren, inwiefern Frauen denn bei diesen Gewaltauseinandersetzungen beteiligt waren. Jetzt sagt uns der Polizeibericht, da waren Frauen anwesend, aber er spricht nicht davon, dass Frauen auch als aktive Kämpferinnen dabei waren. Das ist auch ein Problem, was auch in der wissenschaftlichen Forschung so geschildert wird, dass die meisten Quellen darüber keine Aussage machen. In meinem Fall ist es so, ich habe dann noch verschiedene Zeitungen herangezogen, also die Fränkische Tagespost, wie beschrieben, den Fränkischen Kurier, Das ist eine rechte, nationalistisch eingestellte Zeitung, die aber sehr tonangebend in Nürnberg auch war. Und ich habe auch die Nazi-Zeitung Den Stürmer herangezogen. Der war zu der Zeit 1929 noch ein regionales Blatt. Und dementsprechend wurde da auch diese Saalschlacht behandelt.
Und wie wurde denn jetzt über Frauen und Männer jeweils gesprochen?
Über die Frauen, das fand ich sehr bezeichnend. Sie werden erwähnt, aber in dem Moment, als sie erwähnt werden, werden sie sehr abwertend und stereotyp beschrieben. Also zum Beispiel in der Fränkischen Tagespost wird beschrieben, dass sehr viele Frauen anwesend waren und dass diese sich vor allen Dingen eben kommunistische Frauen anwesend waren und dass diese sich dann sehr stark und laut gebärdet haben. Es wird sogar wortwörtlich von Furien gesprochen. Für diese Saalschlacht im Konkreten habe ich dann im Stürmer das eben nochmal gefunden gehabt. Dort wird dann sogar gesagt, dass sie sich wie wild gewordene Tiere verhalten haben. Der Stürmer sagt, dass vor allen Dingen Bolschewistenweiber sich an die Finger der Fäuste, die sich trafen, festgebissen haben.
Maßkrüge, Wasserflaschen, Stühle und Tischbeine sausten durch die Luft und nieder auf die Köpfe und Leiber der sich bekämpfenden Menschenhaufen. Bolschewistenweiber bissen sich an Fingern der sie treffenden Fäuste fest und schrien und kreischten wie wild gewordene Tiere. Wahllos schlugen die Gummiknüppel der zum Sturme kommandierten Polizisten in die kämpfenden oder flüchtenden Massen hinein. Geöffnete Hydranten gossen ihre Wasserströme über das Kampffeld hinweg. Wer die Ausgangspforte nicht erreichen konnte, stürzte durch die Fenster ins Freie. Als die Schlacht zu Ende war, war der Saal in ein blutgezeichnetes Chaos verwandelt.
Was sicherlich nochmal wichtig ist zu betonen, dass wenn wir über das Thema Gewalt und Geschlecht sprechen und uns jetzt mit der Rolle von Frauen in diesen Gewalthandlungen beschäftigen, dass es eigentlich in der Forschung auch, wenn dann nur Frauen aus dem linken Spektrum sind. Also in der Forschung ist man sich ziemlich einig, dass gerade Frauen, die Anhängerin des Nationalsozialismus waren, an Kampfhandlungen auf gar keinen Fall beteiligt waren, während hingegen bei den Kommunistinnen die sehr wohl ja auch Waffen getragen haben und die auch in dieser Saalschlacht groß anwesend waren und dementsprechend ich daraus interpretiere, dass die schon irgendwie anwesend waren und aktiv.
Arbeiterinnen aufgewacht, erwacht aus dunkler Geistesnacht und zum hellen Licht, frisch auf und säumet nicht. Auf, stellt für Freiheit, Gleichheit euch zum Kampf. Auf, stellt für Freiheit, Gleichheit euch zum Kampf.
Was kannst du denn daraus ableiten? Also wird de facto mal gesagt, beteiligt waren auch so und so viele Frauen an den kämpferischen Auseinandersetzungen. Auch sie haben Schlagstöcke erhoben. Gibt es solche Fälle?
Das nicht. Um sich dem Ganzen zu nähern, müssen wir noch mal ein bisschen anders auf das Thema gucken. Es gibt vor allen Dingen eine Autorin, Eve Rosenhaft, die beschreibt, dass kommunistische Frauen in der Zeit mehr eine Hilfsrolle eingenommen haben, dass diese eben Waffen getragen und versteckt hätten und den Männern dann bei Verletzungen zur Seite gesprungen sind. Sie sagt aber gleichzeitig auch, dass aufgrund dieser mangelnden Quellenlage man nicht davon ausgehen sollte, dass Frauen nicht auch an Kämpfen beteiligt gewesen sein hätten können.
Weiß man denn unter den Verletzten, ob sich da Frauen befunden haben?
Leider bei diesem konkreten Beispiel jetzt nicht. Da gibt es eine Liste mit verschiedenen Verletzten. Also auf Nazi-Seite waren auch prominente Leute wie der spätere Oberbürgermeister Willi Liebel als Verletzte auf dieser Liste, aber keine Frau.
Und Waffen? Haben Sie Waffen getragen?
Am Anfang der Veranstaltung hat die Polizei Waffendurchsuchungen gemacht. Und dabei wurden auch drei Frauen, die bewaffnet waren, rausgezogen und eben nicht reingelassen.
Geht man davon aus, dass die selber diese Waffen einsetzen wollten oder waren das auch Hilfsdienste? Kann man das überhaupt sagen?
Da lässt sich jetzt aus den Quellen schwer was rauslesen. Ich habe in der Literatur festgestellt, dass sehr wohl auch kommunistische Frauen Waffen getragen haben. Das war innerhalb der KPD auch kontrovers diskutiert, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Die Kommunisten waren auf jeden Fall diejenigen, die am ehesten noch akzeptiert haben, dass die Frauen auch wirklich in diesen physischen Kampf mit involviert waren. Beim Reichsbanner beispielsweise gibt es von vornherein Stimmen, die auch aus weiblicher Perspektive sagen, nee, der weibliche Kampf findet im Parlament statt. Ich habe allerdings auch eine andere Veranstaltung gefunden, ein Reichsbannertreffen in Fach also nicht Nürnberg, aber es waren Nürnberger Reichsbannerleute anwesend, die sich in Fach getroffen haben und dort mit Leuten der SA, die dort Stürmerausgaben verteilt haben, aneinander gerumpelt sind. Im Polizeibericht hieß es, dass von dem Bierkeller, wo das Reichsbanner sich getroffen hatte, dann 300 Menschen beiderlei Geschlechts herbeigeeilt kamen. Mehr wird dazu nicht gesagt. Es wird dann gesagt, dass in der Menschenmenge es zu einer Rauferei kam. Auch mit Fahrradpumpen haben die aufeinander eingeschlagen, weil sie auch Fahrräder dabei hatten. Ich fand das aber spannend, denn wenn wir jetzt sagen, dass beim Reichsbanner, die sich darüber einig waren, dass Frauen nicht auch irgendwie im physischen Kampf beteiligt gewesen wären, warum ist es dann für die in Ordnung, dass zu sowas, wo ja ganz klar sein wird, es wird da zur Gewalt kommen? Die rennen ja nicht runter, um einfach mal zu gucken, was los ist, sondern denen war ja klar, da sind Nazis unten und da gehen wir jetzt hin, dass die dann auch die Frauen ja mitkommen lassen haben. Das fand ich eben sehr, sehr spannend.
Ja, also sowohl bei den Kommunisten, wenn du sagst, das war so die Hälfte der Anwesenden im Herkules-Velodrom, waren weiblich, und gleichermaßen beim sozialdemokratischen Reichsbanner, auch da großer Anteil von Frauen. Also schade, dass die zeitgenössischen Quellen sprachlich nicht gegendert haben, sodass man wirklich sehr mühsam sich auf die Suche machen muss, wie jeweils die Handlungsräume gewesen sind, die geschlechtsspezifisch zugeordneten oder auch genutzten, ne?
Ich habe einen Autoren gefunden, der dem Problem so ein bisschen versucht, auf den Grund zu gehen oder auch das so problematisiert. Der beschreibt, dass unter dem Begriff Menschenmenge, der ja erstmal genderneutral ist, das oft genutzt worden ist für Situationen, wo auch sehr wohl Frauen anwesend sein können. Das macht es aber für uns heute natürlich schwierig nachzuvollziehen, weil eine Menschenmenge, da wissen wir nicht, wer ist dabei oder nicht. Und in den ganzen Polizeiberichten oder in vielen Polizeiberichten oft eben dann nur Männer beschrieben werden, die aufeinander einprügeln. Die Rolle der Frau ist wahrscheinlich auch gewesen, also das ist belegt durch verschiedene Situationen, nicht nur in Nürnberg, sondern auch außerhalb in der Literatur, dass Frauen schon sehr wohl bei so anheizenden Situationen dabei waren. Die haben sehr wohl diskutiert, die haben auch Demonstrationen angemeldet und geleitet. Die waren auf der Straße dabei und haben sehr viel agitiert, gerade die linken Frauen.
Auch in vorderster Reihe?
Auch in vorderster Reihe. Bei kommunistischen Demos beispielsweise waren viele Frauen auch in vorderen Reihen mit dabei. Das haben dann auch die politischen Gegner den Kommunisten oft ausgelegt als Schwäche, weil sie sich ja dann, wenn es zu Konflikten kommt, hinter Frauen verstecken würden.
Also Geschlecht spielte schon durchaus eine Rolle in der politischen Auseinandersetzung und Diskussion, auch diffamierend. Also das heißt, man hat nicht gesagt, also schaut euch die Kommunisten an, da laufen die Frauen in vorderster Reihe mit, sondern im Gegenteil, man hat es dann diskreditiert. Die schwachen Männer verstecken sich hinter den Frauen.
Oft wurde die Frau, wenn sie politisch wahrgenommen worden ist, dann auch eher als die Schutzbedürftige dargestellt, also die, die es zu verteidigen gilt. Es gab einen ganz klaren Bereich, wo das also Frauen letztendlich erlaubt war, auch politisch aktiv zu sein, aber das waren so spezielle frauenpolitische Themen, also Familie, Ernährungspolitik, solche Sachen, die eher heute unter Care-Arbeit wahrscheinlich fallen würden.
Also was ich auch interessant fand, zumindest bei der Sozialdemokratie, was du sagtest, dass der Raum der Auseinandersetzung für Frauen eher im Parlament gesehen wurde. Es kommt ja in der Forschung zur Weimarer Geschichte der Begriff der Remaskulinisierung auf, also des Wiedererstarkens von Mann und Männlichkeit, zumindest von einer Form von Männlichkeit, die als sehr präpotent empfunden wird. Und dass also Frauen zurückgedrängt werden in einen defensiven Raum und vorherrschen, zumal gegen Ende der Weimarer Zeit, ja, ein Führerkult, eine Ausrichtung auf martialische, militante Männlichkeit erfolgt. Würdest du denn dieser These zustimmen oder was hast du da auch für deine Forschungsarbeit an unterschiedlichen Strängen vielleicht herausarbeiten können?
Und zwar gibt es verschiedene Strömungen in der Forschung und eine Strömung sagt, dass durch den Ersten Weltkrieg ausgelöst es vor allen Dingen für rechte Kämpfer so sich angefühlt hatte, dass Männlichkeit verschoben worden ist. Frauen sind immer mehr in Männerberufe gekommen, kriegsbedingt, haben nach 1918 ein ganz anderes Auftreten gehabt. Es gab auf einmal Frauen in der Politik, Wahlrecht und diese Sachen. Und deswegen kam es auch durch diese Gewalt, oder das, die Gewalt war der Versuch einer Remaskulinisierung.
Die Vorherrschaft des Mannes und des Führerkults. Aber es gibt ja auch noch andere Deutungsversuche.
Es gibt einen anderen Strang, der sieht eher so kleinere Gewichtsverschiebungen. in eine Richtung, dass es zu keinem gravierenden oder zu keiner Erschütterung der Geschlechterordnung kam, sondern eher so zu einer Unübersichtlichkeit. Und die hat zu Diskurskämpfen geführt, in denen auch die Positionen von rechts stark wieder wurden, dass eben Frauen aus der Politik raus sollten. Aber es auch natürlich weiterhin diese Frauenkampfpositionen gab, die sehr wohl gefordert haben, mehr Rechte und weiterhin im politischen Leben teilhaben zu können.
Aber auf parlamentarischer Ebene, weniger in der Auseinandersetzung auf der Straße, kann man das so sagen? Oder muss man vielmehr auch den Politikbegriff erweitern, um das nochmal aufzugreifen? Du hast gesagt, durchaus hatten Frauen ja auch Funktionen als Anheizerinnen zum Beispiel.
Ich glaube, um dem uns zu nähern, ist es nochmal sinnvoll, auch eine Position mit reinzunehmen von dem Forscher, den ich gelesen habe, der sagt, wir müssen den politischen Raum anders wahrnehmen, wie du auch sagst. Und zwar nicht nur, dass es irgendwie den privaten Raum und den öffentlichen Raum gibt, sondern dass das eine also sehr wohl vermischt auch ist. Er macht das an dem Beispiel, das ich sehr gut fand, deutlich. Eine Frau, die am Fenster ihrer Wohnung steht, also in der Wohnung und aus dem Fenster heraus eine politische Diskussion anfängt, das bildet sich eine Menschentraube, Polizei kommt dazu, es kommt zu einem Konflikt. Ja, wer ist jetzt Anheizer dieser Situation gewesen? Ist das in der Öffentlichkeit passiert oder im Privaten? Also, dass das viel mehr verschwimmt und Frauen ja sehr wohl auch im öffentlichen Leben in der Weimarer Republik teil hatten, aber auch viel aus ihren Räumen heraus agiert haben und diese aber oft heute noch als private Räume gesehen werden und wir da diese Auflösung zwischen starrer Trennung privat und öffentlich nehmen müssen.
Das ist sicherlich zum einen und zum anderen, wenn wir auch noch mal stärker intersektional denken, spielt sicherlich auch noch mal das Alter eine Rolle. Man müsste also noch viel verstärkter gucken, wie jung waren diejenigen, die aktiv bei politischen Versammlungen aufgetreten sind und welches Alter hatten diejenigen, die in die Parlamente eingezogen sind. Die waren ja auch alle älter, hatten natürlich nicht mehr diesen Aktivismus. Und das Dritte, was mir noch einfällt, ist diese Aufbruchsstimmung zu Beginn der Weimarer Republik. Da sind ja zahlreiche Politikerinnen oder politische Aktivistinnen als Rednerinnen aufgetaucht. Und zwar sowohl in reinen Frauenversammlungen als auch in gemischtgeschlechtlichen Versammlungen. Wenn wir an die SPD-Landtagsabgeordnete Lina Ammon denken, die ist aber beispielsweise bei diesen politischen Veranstaltungen, die du jetzt untersucht hast, der 28er, 29er, 30er, 31er Jahre, niemals eingeladen worden. Es waren immer auch männlich gelesene Redner, oder?
Genau. Also zumindest die Veranstaltung, die ich mir angeschaut habe, da waren das immer nur Männer, die gesprochen haben. Und soweit ich das aus den Quellen rausgelesen habe, waren auch zum Beispiel das Podium. Es gab dann oft bei so Saalveranstaltungen ein Podium, die dann noch für Saalordnung gesorgt haben, Versammlungsleitung. Das waren auch alles Männer. Zumindest werden sie in den Quellen als solche benannt.
Weil wenn ich jetzt dann an die kommunistischen Aktivistinnen hier in Nürnberg denke, die Hilde Faul oder die Kuni Schumann-Schwab, sie sind alle so 19, 20 Jahre alt in dieser Zeit und die sind ja durchaus beteiligt an Aktivitäten auch der Kommunisten. Jetzt in gewalttätigen Auseinandersetzungen weiß ich gar nicht, aber ich kann mich eben an eine Äußerung von Kuni Schumann-Schwab erinnern, wo sie gesagt hat, und dann sind die Nazis immer frecher geworden und deswegen haben wir was dagegen tun müssen.
Denn die Nazis sind ja sehr bald frech geworden. Die haben uns ja, wenn da wo Schaukasten, so Aushängekasten waren und so weiter, da haben die sich extra hingestellt, um Diskussionen herauszufordern, ne? Haben da geschimpft über unsere Aushangkästen, die wir gehabt haben, sowohl die Feigen und auch bei der SPD, da hat es also Lokale gegeben, die haben halb und halb bewacht werden müssen, weil die Nazis dann dort die Fenster eingeschlagen haben. Ne? Die haben richtig provoziert, das waren also ganz freche Kerle.
Also insofern, wenn man genügend Quellen findet, weil du wirst ja auch nicht aufhören, so wie ich dich kenne, wirst du ja auch noch weiter bohren, kann man möglicherweise auch nochmal einen Blick auf das Alter werfen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde deinen Gedanken auch sehr spannend. In den Quellen, die ich für die Arbeit herangezogen habe und meine Forschung, spielte das Alter eigentlich keine Rolle, weil das eben nicht erfasst wird. Bei so einer Veranstaltung geben die wenigsten freiwillig ihre persönlichen Daten an, außer sie werden von der Polizei irgendwie dann festgenommen. Aber das haben dann meistens Frauen geschafft, wahrscheinlich sich da rauszuwinden. Zumindest habe ich immer nur von Männern, wenn dann gelesen, die festgenommen worden sind nach solchen Veranstaltungen. Die Forschung ist sich relativ klar, auch wenn sie das so ein bisschen versuchen, anders zu betrachten und differenzierter zu betrachten, dass die meiste Gewalt, die in der Weimarer Republik passiert ist, trotzdem von Männern ausging. Also die meiste politische Gewalt.
Lieber Fabian, nun ist diese Quellenlage so schwer. Und eine abschließende Frage, warum hast du trotzdem dir die Frage gestellt, inwiefern waren denn auch Frauen beteiligt?
Na, das liegt zum einen daran, dass ich auf diese zwei Fälle, die ich jetzt beschrieben habe, gestolpert bin, die entdeckt habe. Zum anderen finde ich es einfach ja eine wahnsinnig spannende Frage. Frauen sind in der damaligen Gesellschaft ja wie heute auch nicht wegzudenken. Und wir beschäftigen uns, wenn wir uns mit Politik und der Weimarer Republik beschäftigen, in meinen Augen viel zu sehr mit einer männlichen Geschichte. Und da eben eine Geschichte zu erzählen, die auch um diesen Gender-Aspekt erweitert ist, fand ich ganz wichtig und für mich auch selber sehr weiterbringend.
Steht auf, ihr Frauen, und auf in das Leben, tanzt euch frei. Steht auf, ihr Frauen, und tanzet. Auf in das Leben, tanzt euch frei. Rot ist das Band, das euch verbindet. Tief in den Herzen Feuer gleich. Brennt das Gefühl nach Rechts und Freiheit, nach Anerkennung Frauen gleich. Steht auf, ihr Frauen, und tanzet. Auf in das Leben, tanzt euch frei. Steht auf, ihr Frauen, und tanzet. Auf in das Leben, tanzt euch frei. Reicht euch die Hände, die verbinden tief im Gedanken Einigkeit. Da liegt die Kraft so groß, so mächtig, leidenschaftsvolle Weiblichkeit. Steht auf, ihr Frauen, und tanzet. Auf in das Leben, tanzt euch frei. Steht auf, ihr Frauen, und tanzet. Auf in das Leben, tanzt euch frei. Reicht euch Ideen, die verbinden, tief aus der Seele Funken gleich. Sprüht die Begeisterung neuer Taten, lebet sie abenteuerreich. Steht auf, ihr Frauen, und tanzet. Auf in das Leben, tanzt euch frei. Steht auf, ihr Frauen, und tanzet. Auf in das Leben, tanzt euch frei. Rot ist das Band, das euch verbindet, in eurer Mitte glühend heiß. Steigt auf die Lava eurer Stärke, tanzt euer Leben Frauen gleich. Steht auf, ihr Frauen, und tanzet. Auf in das Leben, tanzt euch frei. Steht auf, ihr Frauen, und tanzet. Auf in das Leben, tanzt euch frei.
Wir danken Fabian Leonhardt für das Gespräch. Und für die Musik danken wir Angelika Sacher und Klaus Bergmeier von Arbeiterinnenlieder.